Herausfordern. Es war der Text von letzter Woche für die Predigt. Kommt und folgt mir nach. Das waren die Worte, die Jesus speziell zu diesen Vieren gesprochen hat, aber noch zu etlichen mehr und die das Leben vieler verändert haben. Auch dein Leben? Das war ja so die Frage. Folgen wir Jesus nach oder sind wir lieber nur Christen? Ich will nicht die Predigt von letzter Woche komplett wiederholen, aber ich will dich nochmal ins Nachdenken bringen, weil es ist die wichtigste Frage überhaupt in deinem Leben. Will ich Jesus nachfolgen oder will ich es nicht? Spannend. Und es klingt auch sehr herausfordernd. Ist es auch immer wieder, nachfolgen, alles zurücklassen, hieß das für die Jünger damals. Für uns, habe ich gesagt, heißt es das nicht immer, aber ich wurde korrigiert von jemandem, manchmal schon. Ja, manchmal heißt es auch, alles zurücklassen und Jesus ruft an einen anderen Ort, an einen anderen Platz, eine andere Arbeitsstelle. Wie geht's dir damit? Ich habe letzte Woche auch gesagt, Jünger haben nur die Chance, Jesus hinterherzugehen. Sonst sind sie keine Nachfolger mehr. Sonst waren sie Nachfolger. Also ihr merkt, da steckt ganz schön viel drin. Und ihr braucht nicht meinen, dass mir alles, was ich erzähle, gefällt. Ich würde an manchen Stellen auch lieber verkündigen, dass wir uns gerne zurücklehnen und in den Liegestuhl setzen können. Und das Christsein ist es auch manchmal, aber nicht immer. Dann ist es überschaubarer, klarer, planbar. Aber so ist Gott nicht, sondern er fordert uns immer wieder ziemlich arg heraus. Er hat zur Nachfolge aufgerufen und, sorry, keine Angst, es geht nicht um Hochleistung, sondern es geht vor allem darum, was ist mir wichtig und ist Jesus der Wichtigste? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich Bibel lese, dann bin ich immer wieder fasziniert, wenn ich im Neuen Testament die Evangelien lese und vor allem, wenn ich die Apostelgeschichte lese, was Jesus erlebt hat und nicht nur Jesus, was seine Jünger erlebt haben mit ihm. Für Wunder, für Dinge, wo ich dastehe und mir die, man kennt es ja schon, aber eigentlich fällt einem doch die Kinnlade runter und man sagt, wow, was da los und ich will genau das auch erleben. Ja? Ich will genauso unterwegs sein mit Jesus. Und dann bin ich wieder ganz normal Mann, vielleicht sah die Frauen besser oder sowas, und sitze am liebsten in Ruhe auf dem Sofa, ohne jemanden zu sehen, ohne was zu hören. Ich kann nicht immer los und unterwegs sein. Also ist für mich eigentlich das Grausamste, wenn ich dauernd unterwegs sein soll. Ab und zu braucht man mal Ruhe. Aber es bleibt spannend mit Jesus. Heute habe ich über die Predigt geschrieben, er färbt ab. Wir sind unterwegs mit Jesus und er färbt ab. Und ich glaube, das ist der Schlüssel. Wenn ich unterwegs mit ihm bin und was erlebe mit ihm, dann färbt Jesus auf mich ab. Das, was er tut, wie er ist, dann versuche ich ihn nachzuahmen und das macht was mit mir. Wenn ihr das von letzter Woche nicht mitgekriegt habt, schaut nochmal bei YouTube rein, hört es euch nochmal an. Aber heute, wenn ihr sagt, ja, ich will mit diesem Jesus unterwegs sein oder ich bin es schon lange, dann ist die spannende Frage, was macht das damit? Ich glaube nämlich, dann steckst du mitten in einem Prozess. Und die Frage ist nur, bist du irgendwo stehen geblieben oder machst du weiter? Er färbt ab und es beschreibt einen Weg. Das ist ja auch nichts, was ganz schnell geht. Also man kann ganz schnell übertüncht werden mit irgendwas, aber es färbt ab. Ich habe versucht, das zu visualisieren. Tobi ist immer mein großes Vorbild in Visualisierung. Ich habe seine Utensilien geklaut, nicht geklaut, in Rücksprache zur Verfügung gestellt bekommen. Und ich habe gedacht, ich muss das mal bildlich machen. Da ich keinen von euch nach vorne bitten wollte, habe ich meinen Dummy mitgebracht, mein bestes T-Shirt. Ich kann das leider nicht ganz so kreativ vermachen wie andere, aber stellt euch mal vor, das seid ihr. Und die Frage ist, wie schafft es jemand, auf mich abzufärben? Also ich habe auch Farbe mitgebracht. Und wenn man jetzt sagt, Jesus ist hier so eine schöne Farbrolle, ein Pinsel fand ich irgendwie zu wenig. Ich habe gedacht, ich muss eine Farbrolle nehmen. Jesus hat mehr Power als so ein kleiner Pinsel. Dann, wir haben ja hier Corona-Sicherheitsabstand, ihr braucht euch keine Angst machen. Ja? Wir haben 4 Meter Spuckzone hier vorne. Aber dann hat das was mit mir zu tun. Und wenn ich in so sicherem Abstand wie ihr sitzen bleibe, brauche ich mich nicht wundern, wenn Jesus nicht so viel auf mich abfärbt. Ist jetzt ein bisschen böse, oder? Sondern wenn ich jetzt sage, hier habe ich meine Farbe und das ist Jesus. Das arme Gemeindehaus, gell? Wir wollten eh umgestalten irgendwann mal. Dann werdet ihr von der Farbe ziemlich wenig abbekommen, wenn ihr da hinten sitzen bleibt. Aber umso näher wir an Jesus dran sind, umso eher kann es passieren, dass da was an uns abfärbt. Und ich möchte euch da echt ins Nachdenken bringen, weil ich glaube, nur wenn wir wirklich mit Jesus unterwegs sind und nah dran sind, dann kann er abfärben. Aber das eine ist, ob ich mal so einen Farbspritzer abkriege, so einen kleinen Klecks, ein bisschen in die Nähe komme und es so ein bisschen, siehst du, spritzt nicht mal mehr, so ein bisschen spritzt. Das ist so das eine. Dann passieren mal so ein paar Tüpfelchen. Oder ob ich sage, ich möchte möglichst dran sein. Ich habe euch mal so ein Bild von so einem Farbfestival mitgebracht. Leider, es haben ja gerade nur sehr kleine Bildausschnitte, das ist es nicht, genau das. Da kannst du zuschauen und dir denken, wow, was ist denn das für ein Spektakel? Aber sobald du näher rankommst, bist du hinterher bunt. Falls ihr die Gesichter und Menschen erkennen könnt, die sind da mittendrin, ja? Dann färbt das ab. Und das Spannende bei Jesus ist aber das eine. Ich kann einfach so ein bisschen abfärben oder ich kann sagen, ich will nicht nur ein bisschen Farbspritze abkriegen, so ein bisschen von außen bekleckst sein, sondern ich will mehr. Ich habe euch letztes Mal schon aus Lukas 6, Vers 40 den Text mitgebracht. Ein Schüler steht nicht über seinem Lehrer. Im besten Fall kann er werden wie sein Lehrer, wenn er alles von ihm gelernt hat. Also ich kann werden wie Jesus, das ist so das Maximum. Ich hoffe, im Himmel ist es dann soweit bei mir. Vorher habe ich noch steil nach oben. Aber dann reicht es meiner Meinung nach nicht, wenn nur so ein paar Kleckser von Jesus irgendwo auf unserem T-Shirt oder auf unserer Kleidung sind oder so ein bisschen ein Anstrich von ihm auf uns drauf ist. Vielmehr sagt Jesus sogar selber, ich habe euch noch einen Bibeltext mitgebracht, passt auf, dass das nicht nur äußerlich ist. Matthäus 23 ab Vers 25 wollte ich euch da zu dem Thema vorlesen. Euch Schriftgelehrten und Pharisäer wird es schlimm ergehen, ihr Heuchler, sorgfältig achtet ihr darauf, dass eure Tassen und Teller nach außen sauber sind, doch innerlich seid ihr durch und durch verdorben, voller Missgunst und Maßlosigkeit. Ihr blinden Pharisäer, wascht erst einmal die Tasse von innen aus, das Äußere wird dann von selber sauber. Euch Schriftgelehrten und Pharisäer wird es schlimm ergehen. Ihr Heuchler, ihr seid wie weißgetünchte Gräber mit einer sauberen, ordentlichen Außenseite, doch innen voller Gebeine und Schmutz. Ihr gebt euch den Anschein rechtschaffener Leute, doch euer Herz ist voller Heuchelei und Gesetzesverachtung. Jesus hat also gesagt, so nicht. Hübsche Tasse, gell? Soll ich jemand was zu trinken bringen? Will jemand? Also das ist das Spannende. Sind wir auch nur so, von außen hübsch, von innen anders? Oder darf Jesus bei uns, ich würde sagen, ich habe die Predigt eigentlich falsch genannt, ich hätte nicht sagen dürfen abfärben, sondern durchfärben. Also darf Jesus mehr als nur so ein Farbklecks, darf er quasi so wirklich innen rein? Und dann hoffentlich von innen, keine Ahnung, ob es durchkommt, ich habe es nie getestet. Ich glaube nämlich auch, das geht nicht von jetzt auf sofort. Darf er wirklich von innen uns Stück für Stück durchfärben? Ich möchte mal sagen, bin ich bereit, dass er im ersten Moment einfach mal quasi anfängt, mein Herz, eieiei, ihr hättet einen Künstler einladen sollen, nicht mich. Mein Herz austauscht, bin ich bereit, dass er anfängt, mein Herz auszutauschen und dann eben von innen langsam mich Stück für Stück verändert. Und wenn ich da genug Farbe reinkippen würde, wäre dieses T-Shirt irgendwann weiß und nicht nur von außen ein bisschen, sondern so richtig von innen durch. Und ich glaube, das ist der spannende Prozess, den Jesus mit uns gehen will, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Stück für Stück. Bitte nicht von heute auf morgen. Also wer schon T-Shirts gebadigt hat, das war vor 20 Jahren mal ultra in. Ja, also ich habe schon lange keinen mehr mit gebadigten T-Shirts mehr gesehen oder sowas, aber vor 20 Jahren hat man das gemacht. Ich habe davon, habe ich noch eins im Schrank? Ich glaube schon. Das dauert eine Weile. Ich kann das ganz schnell reintauchen und rausziehen, dann ist aber noch lang nicht die Farbe drinnen und durch und schön. Oder es braucht einfach eine Zeit, bis es durchzieht und die Farbe wirklich im Stoff hängt. Und ich glaube, so ist es auch bei Jesus. Der braucht eine Zeit lang mit uns, mit manchen, ich will keine Zeit sparen, eher kürzer, mit manchen auch wirklich lange. Das Spannende ist immer, lasse ich ihn. Jetzt habe ich gedacht, muss ich das noch mal ein bisschen ins Leben bringen. Mit vier Gedanken habe ich gedacht, möchte ich das für euch noch mal plastisch machen. Was heißt es? Wie kann Jesus mich durchfärben? Weil ich habe zwar noch eine zweite weiße Flasche dabei, aber bitte nein, nicht trinken am Ende der Predigt oder sowas. Das ist nicht Jesus, das ist einfach alte Farbe von uns. Aber wie schaffe ich es, dass Jesus bei mir durchfärben kann? Ich glaube, das Erste und Wichtigste ist zu kapieren, dass er genau das ist, was er für seine Jünger war. Er war ihr Lehrer, ihr Rabbi, ihr Meister. Sie haben ihn so oft so genannt, Meister. Und ich glaube, das ist die Grundlage, die Basis. Wenn ich das nicht im Kopf habe, dass Jesus mein Meister ist, mein Lehrer, der wirklich Ahnung hat, dann wird es schwierig. Ich frage euch einfach mal. Wen würdest du fragen, wenn dein Fernseher kaputt ist? Ihr seid nicht zum Schlafen hier. Ein Fernsehtechniker, sagt da jemand, ein Meister hier links. Wen würdet ihr fragen, wenn die Steuererklärung zwickt? Steuerberater oder vielleicht murmelt auch jemand irgendwelche bestimmte Namen, die diesen Beruf haben, gell? Wen fragst du, wenn du mit mathematischen Problemen nicht fertig wirst? Nicht mich, gell? Unwichtig, höre ich da, okay? Wen fragst du, wenn deine Firma einen Rat braucht? Ja, das ist schwieriger, gell? Was ich bisher nicht gehört habe, zumindest nicht laut, ist der Name Jesus. Warum nicht? Warum nicht? Wenn er der Meister ist und wenn er Gott ist, warum sollte Jesus sich nicht in Betriebswirtschaft, Mathematik, Steuerwesen, Technik oder sogar bei der Farbauswahl besser auskennen als ich? Warum nicht? Also ich merke, wenn ich in mein Leben gucke, dann ist Jesus in unserer Kultur zuständig für Religion. Vielleicht auch noch ein bisschen für Ethik. Aber den Rest, den kriegen wir irgendwie selber ganz gut hin. Da braucht man nicht Jesus um Rat fragen. Aber sind wir da nicht ein bisschen kurzsichtig und dumm? Wenn wir Jesus da raushalten aus den Lebensbereichen? Wenn wir seinen Rat da nicht mit berücksichtigen oder überhaupt dran denken? Weil ich habe euch ja, glaube ich, auch schon mal versucht, vor Augen zu malen, wer Gott ist. Und Jesus ist Gott. Ah, habe ich sicher schon gemacht, nicht nur vielleicht. Und Gott ist heilig und perfekt und gut. Und er ist allmächtig. Also er kann alles, er weiß alles. Warum frage ich ihn dann so selten? Also ich rede jetzt nicht für dich, aber ich merke das in meinem Leben. Wenn mein Fernseher kaputt ist, dann überlege ich mir zuerst, kann ich selber was machen oder wen frage ich? Dafür zu beten, da komme ich mir komisch vor. Warum eigentlich? Warum bete ich nur, wenn es um ethische, um andere Herausforderungen geht und nicht um so Pillepalle? Ja, es ist Pillepalle, ob der Fernseher geht oder nicht. Aber warum nicht? Warum halte ich das nicht für möglich im ersten Moment? Er ist doch der, der Ahnung von allem hat, der den befähigt hat, technische Geräte zu schaffen. Also, habt ihr das im Kopf? Der ist besser als jeder Dr. Habil irgendwas. Und vor dem wird man ehrfürchtig zucken und zurückschrecken. Aber Gott kann und weiß noch mehr. Also Kolosserbrief fasst es, finde ich, schön zusammen. Kapitel 2, Vers 3. In ihm liegen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Paulus war da sehr allumfassend. Alle Schätze. Nicht nur Theologie, Ethik oder irgendwie sowas, sondern alles. Für die ersten Jünger war das meiner Meinung nach klar. Jesus ist der Meister für jeden Bereich meines Lebens. Und deshalb machten sie es sich zur Gewohnheit, alles zusammen mit Jesus zu erledigen. Ein Beispiel aus der Geschichte damals. Martin hat vorhin den Text vorgelesen, wo die Fischen gegangen sind. Es gab noch einen Text, wo Petrus fischen war, obwohl er Nachfolger von Jesus war oder da, wo es dann geworden ist. Und da war er die ganze Nacht fischen und hat nichts gefangen. Und dann kommt dieser Jesus daher, Besserwisser, und sagt zu ihm, lass uns jetzt noch mal rausfahren, am Tag. Ja, völlige Klatsche, passt überhaupt nicht. Und Petrus lässt sich breitschlagen und rudert zusammen mit Jesus raus und Jesus sagt so, und jetzt Netz auf die Seite vom Boot. Und er wirft das Netz aus und obwohl es völlig unwahrscheinlich und unmöglich war, wusste Jesus, wo die Fische sind. Weil danach war das Boot so voll, dass es fast abgesoffen ist. Also, er war gelernter Zimmermann, aber mit Fischen kannte er sich besser aus wie Petrus. Oder hatte mehr Glück? Glaube ich nicht. Also nur damit wir das im Kopf haben. Was ist in deinem Kopf, wenn du an Jesus denkst? Wo kennt er sich aus und was traust du ihm zu? Wir haben das gerade auch so schön gesungen. Wir erheben dich. Erheben wir ihn wirklich über unser Leben oder nur theoretisch oder nur über bestimmte Bereiche? Ich predige hier ganz viel, wo ich praktisch übe, möchte ich mal so sagen. Weil ich selber mich dabei erwische, wie wir daheim sitzen und feststellen, dass was zwickt und wehtut oder jemand krank ist und mir nicht zuerst einfällt, dass ich doch jetzt mal bete und dann was anderes mache, sondern mir zuerst was anderes einfällt und dann irgendwann, dass ich bete. Ich möchte das bei mir gerne ändern, weil ich möchte, dass Jesus immer mehr durchfährt bei mir und er die erste Anlaufstelle ist. Wollen wir das nochmal ein bisschen praktisch machen? Ihr seid ja hier, um nicht nur zu sitzen und so, damit ihr wacher seid. Von wem erwartest du Hilfe, wenn du Fragen zur Bibel hast? Ich will es hören. Von mir. Falsch! Falsch! Nochmal. Also, von wem erwartet die Antwort? Ja, von Jesus natürlich. Danke. Wir müssen noch üben. Von wem erwartest du Hilfe, wenn dein Vertrauen gerade etwas gering ist? Wir müssen noch mal üben. Es klappt noch nicht ganz so gut. Also, von Jesus, genau. Wenn dein Fernseher gerade kaputt ist? Das ist noch dünner. Oh, es ist eieiei. Ich glaube, ich muss länger predigen. Kann ich Verlängerung haben? Also, ich möchte wirklich, es klingt jetzt ein bisschen blöd, aber sag das mal aus vollem Herzen. Ich erwarte von Jesus, dass er mir in meinem Leben hilft. Ja? Also von wem erwartest du Hilfe, wenn dein Vertrauen gerade gering ist? Von Jesus. Oh, danke, endlich höre ich mal was. Okay, wenn du dein nächstes mathematisches Problem hast? Jesus. Danke, wenn du mit deiner Steuererklärung kämpfst? Jesus. Ja, da hinten sitzen noch ein paar, die trauen sich noch nicht. Aber ansonsten, wenn deine Beziehung einen Tipp benötigt? Ihr online auch mitmachen, ja. Wenn du nicht weißt, was du gleich kochen sollst, also ich frage Jesus dann, ja. Okay, also ihr grinst jetzt ein bisschen, aber das ist ernst gemeint. Es ist echt ernst gemeint und ich glaube, wir müssten hier stundenlang üben, bis es tief genug drinnen ist. Weil ich merke bei mir immer wieder, ich höre das seit Langem, ich predige das selber dauernd und im entscheidenden Moment vergesse ich es. Also ich möchte euch echt Mut machen, das so tief drin zu haben, weil das ist die Grundlage, das ist die Basis. Und nein, ich sage nicht, dass ihr nicht danach zu einem Arzt gehen dürft, wenn ihr krank seid. Aber fangt doch mal mit Beten an. Und ich sage auch nicht, dass ihr nicht einen Steuerberater fragen dürft. Aber fangt doch mal mit Beten an. Und wenn du gerade voll unten bist, wegen Corona, wegen deinem Mann, wegen weiß ich was, dann such dir ruhig Hilfe bei einem Menschen oder einem Freund, der ein offenes Ohr hat. Aber bitte, bitte fang mit Beten an und erwarte, dass Jesus auch da was tun kann. Also ich hoffe, ich habe es euch jetzt Stück für Stück eingehämmert, quasi wieder so einen Schluck Farbe in euch reingekippt, damit das irgendwann noch besser durchfärbt und nicht nur äußerlich so ein bisschen dran gepatscht ist. Ja? Weil Jesus kann. Jesus kann. Im Kleinen habe ich es immer wieder selber erlebt. Wie er zur richtigen Zeit die richtigen Worte schenkt. Wie er die richtigen Gedanken und Ideen gibt. Und von anderen, jetzt sind wir wieder bei anderen, habe ich auch schon gehört, dass sie einen Schlüssel an unmöglichen Stellen wiedergefunden, der im Lavagestein versunken war. Die haben gebetet, sind hingegangen und haben diesen Schlüssel daraus geholt. Fläche 20 Quadratmeter. Unmöglich. Aber Gott kann. Gott kann auch bei so Kleinigkeiten uns führen und lenken. Also haltet es für möglich. So, das war der erste Gedanke. Der zweite Gedanke, ich glaube, wir müssen Intus haben und auch immer wieder gesagt kriegen und uns selber sagen, warum wir leben und warum wir in dieser Welt sind und überhaupt was tun. Die Welt sagt uns nämlich, also ich glaube, wir sind dann generell falsch informiert. Wir sind böse, ich weiß. Aber die Welt sagt uns ganz oft, such dir einen schönen Beruf, werd glücklich. In meinem Fall eine hübsche Frau, in einem anderen Fall vielleicht ein hübscher Mann oder irgendwas Ähnliches. Heirate, krieg Kinder, werd glücklich. Bisschen Geld noch oder ein bisschen mehr. Macht, Einfluss. Das ist das, wonach du streben sollst. Das sagt uns die Welt. Manche sagen auch nur Teilbereiche davon, je nachdem, wen du zuhören willst. Aber das ist bestimmt alles nicht schlecht. Aber ist es das Wichtige, das Wichtigste? Im Johannesbrief steht, denn die Welt kennt nur das Verlangen nach körperlicher Befriedigung, die Gier nach allem, was unsere Augen sehen und den Stolz auf unseren Besitz. Das alles ist nicht vom Vater, sondern kommt von der Welt. Jesus dagegen, der sagt ganz klar, also von Nikodemus zum Beispiel gefragt wird, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Da geht es nicht zuerst um unsere Bedürfnisse, um Gier, um Selbsterfüllung oder Darstellung, sondern es geht zuallererst darum, wie sehr Gott dich liebt und wie er dich anschaut. Oder zu seinen Jüngern sagt er in Johannes 16, 27, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb. Das ist die Grundlage und ich glaube, das ist das, was wir drinnen haben müssen. Wir leben, weil Gott uns Leben haben will. Wir sind hier auf dieser Welt und du bist so, wie du bist. Und vielleicht sagst du, ich bin mir aber nicht gut genug. Ich kann nicht sagen, sei dir gut genug, aber ich kann dir sagen, du bist Gott gut genug. Du bist genau so passend, wie du bist für Gott. Er hat dich so gemacht und geschaffen. Ja, mit den Macken. Ich hätte auch gerne ein, zwei los von mir. Aber Gott hat mich so gemacht und er liebt mich so. Kann ich auch nicht immer verstehen. Und er hat dafür gesorgt, er hat gesagt, dass er für mich sorgt. Das wollte ich sagen. Matthäus 6, Vers 31 zum Beispiel. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit wir uns, werden wir uns kleiden. Nach dem allen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Also macht euch das klar. Er ist nicht nur der Meister, der alles kann, sondern er ist eben auch der, der dich im Blick hat, weil er dich im Blick haben will. Es ist eine freiwillige Entscheidung von ihm und die hat er gerne getroffen. Er, der Gott des Universums, liebt dich über alles. Und das ist der Grund, warum du lebst und die Basis von allem. Der Rest ist ganz nett, oft, manchmal auch nervig, herausfordernd und bringt uns zum Scheitern. Aber das ist die Grundlage und die Basis. Hängt ganz viel mit zusammen, wie ich Jesus sehe, muss ich ehrlich sagen. Weil wenn ich Jesus nicht wirklich als den sehe, der Ahnung von meinem Leben hat und Überblick, dann tue ich mich auch schwer, mich geliebt von ihm zu fühlen. Ist so ähnlich, wie wenn ich in eine Autowerkstatt gehe, dann kann ich mein Auto gut und gerne abgeben, wenn ich weiß, dass der Meister und seine Leute gute Arbeit machen, oder? Wenn ich aber weiß, da sitzt ein Pfuscher, dann werde ich mir ernsthaft überlegen und nur wenn ich keine andere Wahl habe, mein Auto dahin bringen. Und ich glaube, so ist es auch mit meinem Leben. Das kann ich gerne an Jesus abgeben, wenn ich im Kopf habe, wer er ist und wie er es mit mir meint. Und er ist der, der über allem steht. Er ist der Meister, der Ahnung von allem hat. Hey, und der es auch noch gut mit dir meint, ja? Der nur Gutes für dich will. Also von daher wäre das dann wieder so ein Punkt, wo ich sage, wenn du das Intus hast, dann ist das, wie wenn du nochmal Farbe in dich reinkippst von Jesus und er mehr und mehr durchfärbt. Dritter Gedanke. Wir müssen lernen von Jesus, unseren Charakter und unser Inneres. Und jetzt bin ich genau bei dem da innen. Stück für Stück umbauen zu lassen. Veränderung ist möglich. Jesus hat es ja bei den Pharisäern gesagt hier. Mir ist nicht wichtig, wie ihr von außen ausseht. Es ist schön, wenn ihr das auf der Brust tragt, das ihr zu mir gehört. Wenn ihr ein T-Shirt anhabt, ich bin da, das ist nicht mein Typ. Wenn ihr ein T-Shirt anhabt, wo schon draufsteht, Jesus Insider oder was es da alles früher gab und jetzt noch viel coolere Sprüche, die jetzt gerade aktuell sind. Aber wenn ihr nur nach außen glänzt, dann ist das vielleicht für die Welt schön. Aber für mich nicht, für mich zählt das. Und das hat er nicht erst den Pharisäern gesagt, das hat er schon zu König David gesagt. Er sieht das Herz an und nicht das, was außenrum ist. Also von daher ist es dran, wenn du mit Jesus unterwegs bist, dich Stück für Stück umbauen zu lassen. Und das ist meiner Meinung nach der herausforderndste Teil von Christsein. Weil es nämlich heißt, es geht nicht einfach so weiter wie immer. Jesus will mich verändern. Gott sei Dank muss das nicht sofort passieren. Gott sei Dank ist es ein Prozess und ich muss nicht perfekt sein, um hier predigen zu dürfen. Sondern Gott nimmt mich so, wie ich mich bin und baut mich Stück für Stück um, wenn ich ihn lasse. Ich kann natürlich sagen, Jesus, also ja, das ist echt schön. Ich finde das toll, toll, wie du mich immer mehr veränderst. Aber wehe, du kommst da rein. Das will ich nicht. Das geht nicht. Also doch, man kann das machen. Und du wirst irgendwann wirst du so ein schönes, weißes Gewand, wie es auch in der Bibel steht, anhaben. Und von außen schön getüncht sein von Jesus. Aber das ist nicht das, was er will. Das, was er will, ist dein Herz und dass du dich innerlich verändern lässt. Und wie hat Jesus das gemacht? Er hat sich immer wieder Zeit mit Gott genommen. Er ist in die Stille gegangen, er hat Zeiten der Anbetung, wie wir sie hier leider durch Corona etwas verkürzt, auch im Gottesdienst haben, sich genommen. Er ist ins Gebet gegangen, er hat Gottes Wort studiert, bei ihm war es natürlich noch nur das Alte Testament, nicht das Neue. Er hat einfach Zeit mit Gott verbracht und ich glaube, das ist auch unser Schlüssel. Weißt, wenn unser Meister Jesus das für sich für nötig erachtet hat, also Gott selber als Mensch, hat es für sich für nötig erachtet, sich zurückzuziehen, in die Stille zu gehen, Zeit mit Gott zu verbringen, dann bin ich doch dumm, wenn ich es nicht mache, oder? Also, ich kann euch jetzt natürlich sagen, ihr müsst das tun. Das ist Quatsch. Ihr müsst selber entscheiden, was ihr tun wollt. Aber ich kann euch sagen, ich glaube, es ist dumm, wenn wir es nicht tun. Und ich kann euch aus meinem Leben erzählen, dass ich mir das immer wieder vorgenommen hatte, aber nicht immer geschafft habe. Aber im Rückblick muss ich sagen, die Zeiten, wo ich es wenig geschafft habe, Zeit mit Gott zu verbringen, zu bremsen, meine Bibel zu lesen, da war ich dumm. Und jetzt bin ich wahrscheinlich immer noch dumm, weil ich könnte noch mehr Zeit da rein investieren und mich nicht von anderen Sachen treiben lassen. Also von daher, diese geistlichen Übungen, so herausfordernd sie am Anfang immer wieder sind, sind, glaube ich, für unser Leben immens wichtig. Wer von euch ist Sportler? Outet sich auch mal wieder keiner. Ja, mancher traut sich so. Also es gibt ein paar, ich weiß es, aber sie trauen sich alle nur so melden. Ich glaube, jeder von euch würde unterschreiben, wer einen Marathon laufen will, kann das im seltensten Fall ad hoc. So aus dem Stand. Es gibt so ultrakrasse Leute, ja, ich weiß es. Aber so Leute wie ich, die kommen auch 3-4 Kilometer weit. Und dann wäre Schluss. Manches braucht Übung. Und geistliche Gewohnheiten brauchen auch Übung. Sie brauchen Rituale, sie brauchen Zeiten und es wird manches nicht aus dem Stand funktionieren. Aber genau dann, wenn ich anfange, dann wird Gott mir zeigen, was er an mir verändern will. Und ich kenne das aus meinem Leben. Und manches entdeckt man und sagt sich, ja, danke Jesus, dass du mir das endlich zeigst. Ab morgen ist es anders und es klappt. Und anderes zeigt einem Jesus und man denkt sich, oh Mist, er hat es entdeckt. Dabei weiß er schon lange. Und es dauert Jahre, bis man ein schlechtes Verhalten ändert. Ein Verhalten, wo von der Welt vielleicht ganz nett empfunden wird und gut toleriert wird, aber wo mich kaputt macht. Ich will nicht mal von anderen sprechen, wo mich kaputt macht. Sei das jetzt Lüge, Neid, Geiz, Pornografie, falsches Sexverhalten oder was auch immer. Ich möchte dir nur Mut machen. Ich will dir nicht sagen, das ist es und das und ab morgen musst du alles anders machen. Ich möchte dir Mut machen. Sei bereit, dass Jesus dich langsam von innen durchfärbt und hab gute geistliche Gewohnheiten, die dir dabei helfen. Und du musst es ja nicht mal allein machen. Du kannst dir ja auch eine Kleingruppe suchen oder hast sie schon, Hauskreis, Zweierschaft oder was auch immer, und da mit jemandem auf dem Weg sein. Ich habe im letzten viertelhalben Jahr wieder entdeckt, wie wertvoll das ist, eine tiefgehende Zweierschaft zu haben, wo ich weiß, ich rede ehrlich, er redet ehrlich, wir hauen uns auf die Finger, wir ermutigen uns, den Weg mit Jesus gut zu gehen, so wie er uns verändern will. Vierter und letzter Gedanke, wir lernen, wie Jesus konkret in unserem täglichen Handeln dabei ist. Und ich glaube, das müssen wir wirklich lernen. Theoretisch kann ich euch das sagen, Jesus ist dabei, Punkt. Aber praktisch, glaube ich, müssen wir es immer wieder lernen und üben, das eben im Kopf zu haben. Ich habe es vorhin schon angedeutet. Ich möchte es nochmal mit einem Beispiel machen. Das ist so ähnlich. Ich kann natürlich erwarten, dass Jesus sowieso da ist und sich darum kümmert, oder ich kann ihn bewusst zur Hilfe holen. So ähnlich wie wenn ich eine Heizung habe, die muckt. Dann kann ich warten, bis der Heizungsmonteur anruft. Wenn er auf Zack ist, macht er das spätestens einmal im Jahr und will zur Wartung kommen. So lange habe ich halt kaltes Wasser zum Duschen. Ja, mancher grinst. Bescheuert. Wir würden alle das Telefon nehmen und dem Herrn einheizen, dass er am besten heute oder gestern, spätestens morgen da ist. Weil kalt duschen macht keinen Spaß. Ganz selbstverständlich. Ich wünsche mir, dass es bei Jesus genauso selbstverständlich ist. Dass wir ganz logisch erwarten, Jesus, ich brauche Hilfe. Kommst du? Also er sagt es ja selber. Matthäus 21, die letzte Bibelstelle für heute, Vers 21. Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht allein Taten wie die mit dem Feigenbaum tun, sondern wenn ihr zu diesem Berge sagt, heb dich und wirf dich ins Meer, so wird's geschehen. Der Feigenbaum. Jesus hat zu dem ja nur ein Wort gesprochen und er ist verdorrt. Wer die Geschichte nicht kennt, Matthäus 21 eben. Aber trau dir Gott auch zu, dass er einfach so handelt, wenn ihr in der Sitzung seid und ihn dann anruft und sagt, Jesus, jetzt brauche ich deine Hilfe. Wenn es in der Familie gerade drunter und drüber geht, Jesus, jetzt brauche ich deine Hilfe. Bei Vorträgen, bei Handwerklichen, bei was auch immer. Er ist dein Meister. Hol ihn zur Hilfe. Und ich glaube, umso öfter wir dann erlebt haben, wie er auch kommt und uns hilft, umso leichter fällt es uns beim nächsten Mal. Also von daher ist es eigentlich Übungssache. Das kann man viel theoretisch denken. Ich glaube, umso öfter wir uns aufs Eis wagen oder aufs Wasser, um es mit Petrus zu sagen, umso öfter erleben wir, dass Gott trägt und hilft. Und da möchte ich euch Mut zumachen. Das war der vierte und letzte Gedanke. Wir können damit natürlich nicht Gott bestimmen, wie er handeln soll, aber wir können einfach erwarten, dass er handelt und auch offen sein, wie er handeln will. Er darf ja in unser Leben reden, ja? So, er färbt ab. Ich hoffe, er färbt bei euch nicht nur ab, sondern er färbt wirklich durch. Und ihr gebt ihm die Chance, in euer Leben reinzusprechen und euch zu prägen und zu verändern. Mit vielen kleinen Entscheidungen. Ich glaube nicht, dass von heute auf morgen alles anders ist. Und wenn nicht, kommt zu mir, wir singen ein riesen Halleluja. So laut wir dürfen in entgegengesetzte Richtungen, weil Corona und so. Aber das ist ein Geschenk, das ist ein Privileg. Und ich wünsche dir, dass du es erlebst. Und meine letzte Frage an euch. Nach der Werbung, wer das nochmal schriftlich haben will, Handout, Bibel oder das Buch von Dallas Willard, Jünger wird man unterwegs, kann ich euch nur empfehlen. Die letzte Frage an euch. Bei wem suchst du dir Hilfe? Bei wem suchst du dir Hilfe? Danke. Amen.